Genossenschaft.
Sondervereinbarung.
Mittelstandscover.
Absicherung.
Technik.
Schaden.
Vertrieb.
Bestandsupdate.
Deckungskonzepte.
FEMA Talk, der Versicherungscast.
Herzlich willkommen zu FEMA Talk im September 2026. Ja, hochaktuelles Thema. Zum 1.9. starten viele junge Menschen ihre Berufsausbildung. Übrigens auch bei uns, worüber wir uns sehr freuen. Oder auch in eine Beamtenlaufbahn als Beamtenanwärterin oder Beamtenanwärter. Darum soll es heute gehen. Was passiert da eigentlich? Welche Stationen werden da so durchlaufen? Ne, von Beamtenanwärterin, Beamtenanwärter bis zum Beamten oder Beamtin auf Lebenszeit. Welchen Bedarf an Versicherungen gibt es für diese spezielle Zielgruppe? Also bezogen auf Krankenversicherung und Altersvorsorge heute, das sollen unsere Themen sein. Darüber rede ich gleich mit meiner Kollegin Lisa Wölfel aus dem Produktmanagement. Aber vorher, wie immer, die News vom Marktschreier.
Deckungskonzepte, frische Deckungskonzepte.
Hier drüben, hey, Deckungskonzepte.
Möchten Sie vielleicht noch eine Police?
Deckungskonzepte.
Was ist neu auf dem Maklermarkt?
Fangen wir mal an im Bereich der Altersvorsorge. Und das ist jetzt ein Tool. Wer es jetzt zufällig gesehen hat, das habe ich schon in einer TV-Sendung vorgestellt. Wir haben es jetzt aber hier an prominenter Stelle verlinkt, Klammer auf, Webcodes natürlich in der Beschreibung, Klammer zu. Aber das Tool ist vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung. Das heißt, da könnt ihr mal wirklich einen Vergleich machen. Also entweder mit dem Marktdurchschnitt oder ihr nehmt euch einen Versicherer vor, HDI, Stuttgarter oder was weiß ich was. Und könnt mal von der Basisrente, BAV, Altersvorsorgedepot, Privatrente, ja, und direkter Fondsanlage, das ist dann halt nicht mehr beim Versicherer. Bruttobeitrag, Nettobeitrag, Bruttorente, Nettorente, Förderung und alles weitere vergleichen. Schön und übersichtlich gemacht. Das Ganze dann natürlich auch später zum Ausdrucken oder halt auch PDF erstellen. Ist ja heute eher so. Und ja, schaut euch das gerne mal an. Ist schön gemacht. Und jetzt mal ein harter Sprung zur Betriebshaftpflichtversicherung. Und zwar Barmenia Gotha, Gewerbeprotect. BHV, also Betriebshaftpflicht, 1:1 Aktion. Was bedeutet das? Die haben einen Aktionszeitraum vom 1.7., ja schon her, aber bis zum 31.12.2026 und die bieten halt eine 1:1 Umdeckung an, ne? Wenn ihr halt vom anderen Versicherer kommt. Sogar mit bis zu 10% Beitragsvorteil zum alten Versicherer. Na gut, da darf ich aber in den letzten 5 Jahren keinen Schaden gehabt haben. Geht mit allen Betrieben, die es halt auch entsprechend bei Barmenia Gotha in dieser Sparte gibt, das heißt bei Gewerbeprotect und das Ganze mit FEMA Deckungskonzept. Und damit sind wir auch schon beim Bereich, ja, was hat FEMA so Neues im Extranet? Und ihr kennt vielleicht schon den Vergleichsrechner Compari, darüber habe ich hier auch schon mal geredet, ging bis jetzt mit Lebenprodukten, also Risikoleben, Berufsunfähigkeit und so weiter. Da das so gut ankam, haben wir es jetzt noch um Krankenversicherung ergänzt. Krankenvoll, Krankenzusatz, das als Info. Wenn ihr ihn noch nicht habt, wie gesagt, Webcode in der Beschreibung. Und ich finde, der ist auch wirklich gut gemacht. Und da wir gerade bei Krankenzusatz waren, Zahnzusatz. Dazu haben wir jetzt eine Vertriebsaktion erstellt. Mit allem, was ihr braucht für Social Media, ne, Leistungsvergleich, einer kleinen Beschreibung, wie man vorgehen kann, Versicherer, die wir vorschlagen. Alles dabei, was ihr braucht. Wenn ihr da jetzt über Kundenbroschüre, Mailingbrief, Flyer oder auch eine Kampagne mal eure Kundinnen und Kunden anstrahlen wollt. Und irgendwie kommen wir aus dem Thema Zusatzversicherung nicht raus. Stationäre Zusatzversicherung, Versicherungskammer Bayern. Ich finde eine sehr schöne Entwicklung. Das ist jetzt der zweite Versicherer, der einen voll digitalen Online-Abschluss über unseren Rechner bietet. Das heißt, ohne Unterschrift Kundinnen oder Kunde, das läuft dann halt voll digital. Ja, das war's auch schon in diesem Monat. Bedeutet nicht, dass wir untätig waren. Es ist ja auch eine Menge Pflege zu tun. Aber das Wichtigste war es jetzt hier auf den Punkt. Und jetzt spreche ich mit meiner Kollegin Lisa. Also, hallo Lisa.
Hi Benny.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist, schon zum zweiten Mal.
Ja, sehr gerne.
Und wir reden ja heute über Beamtinnen und Beamte, die ja auch gerade in ihre Laufbahn starten. Wir sind ja gerade in der Zeit. Und da gibt es natürlich Beratungsbedarf zum Thema Versicherung, ist ja ganz klar. Aber vielleicht mal so als Einstieg, bevor wir überhaupt über Versicherungen sprechen. Wir haben ja gerade gesagt, Beamte, Beamter startet jetzt. Was sind denn so typischerweise die Stationen, die man durchläuft? Irgendwie Beamter auf Probe, Verbeamtung auf Lebenszeit, was gibt es denn da?
Genau, richtig. Also jetzt geht's los. Im September starten die neuen Beamten in die neue Runde. Und die fangen im Endeffekt an als Beamte auf Widerruf. Das ist so dieser klassische Start der Beamtenlaufbahn. Diese Beamten nennen wir dann auch Anwärter oder Referendare, je nach der Laufbahn halt auch. Mhm. Und das ist im Endeffekt deren Vorbereitungsdienst, so nennt man das. Und wenn sie das durchlaufen haben, das geht 1 bis 3 Jahre, je nach Laufbahn eben, werden sie Beamte auf Probe, wie du schon richtig gesagt hast. Da müssen sie erst eine Prüfung ablegen und dann werden sie Beamte auf Probe. Das dauert dann so um die 3 Jahre, kann aber auch verkürzt oder verlängert werden. Das kommt immer drauf an, in welchem Bereich ich arbeite als Beamter. Und wenn ich das geschafft habe, dann werde ich Beamter auf Lebenszeit. Das ist quasi nach der Probezeit, also diesen Beamten auf Probestatus. Den kann man so ein bisschen mit in unserer Welt mit der Probezeit vergleichen. Und dann wird man Beamter auf Lebenszeit und wird dazu ernannt und kriegt eine Ernennungsurkunde und ist dann Beamter auf Lebenszeit und hat den Heiligen Gral erreicht.
Der wird der Stadt eigentlich mehr los. Nein, nur ein Spaß. Aber,
genau, richtig.
Beamter auf Widerruf, auf Probe, auf Lebenszeit. Ja, ich komme mal gleich hier mit der Tür ins Haus rein. Was bedeutet das denn für den Krankenversicherungsschutz? Das ist ja was Wichtiges, weil die gehen ja nicht, also unterstelle ich jetzt mal typischerweise in die gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, ist es aber nur unter Stellung von mir, keine Ahnung, wie es ist. Ja, man sollte sich ja möglichst früh mit Krankenversicherung beschäftigen. Wann geht das denn los?
Ja, also im Endeffekt ist es so, dass wir uns bei den Beamten in einer komplett anderen Welt befinden, was die Krankenversicherung angeht, im Vergleich zu uns, ich nenne es jetzt mal Normalos, zu uns Angestellten, zu uns in der freien Wirtschaft. Denn der Beamte, der hat Anspruch auf eine sogenannte Beihilfe. Ausgenommen sind hier Beamte aus dem Sicherheitsapparat, die kriegen dann nochmal eine andere Absicherung, das nennt sich dann freie Heilfürsorge, also Polizei, Feuerwehr, das variiert dann aber auch nach Bundesland, also wie du gerade schon merkst, es gibt unwahrscheinlich viel Variablen im Beamtentum, da kommt es drauf an, wer ist mein Dienstherr, bin ich jetzt hier beim Bund angestellt, bin ich bei einem Bundesland angestellt, aber im Endeffekt ist es so, der ist ganz richtig, wie du gesagt hast, nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern der erhält Beihilfe.
Also jetzt Krankenversicherung, ne?
Genau. Rentenversicherung. Habe ich jetzt auch Rentenversicherung
gesagt? Jetzt reite ich dich hier mit rein. Nee, genau. Gesetzliche Krankenversicherung, aber gesetzliche Rentenversicherung ist auch nicht, aber das ist heute nicht unser
richtig,
Thema. Da geht es
genau,
ja um Pensionsansprüche. Aber jetzt hast du gerade gesagt, da gibt es Unterschiede. Was ich noch weiß, korrigiere mich gerne, freie Heilfürsorge, einfach ausgedrückt, der Staat übernimmt alles. Beihilfe ein bisschen anders, da übernimmt er nur einen Teil der Krankheitskosten. Also jetzt außerhalb von Polizei, stinknormaler Beamter oder stinknormale Beamtin. Was wird denn da übernommen?
Vom Dienst her? Ja, also alles. Ja, alles übernimmt er auch bei der freien Heilfürsorge nicht.
Ah, okay.
Das ist ja immer dieser große Irrglaube, der Beamte, der ist top abgesichert. Das müssen wir jetzt ein bisschen relativieren. Aber du hast schon recht, also wenn wir alles umschreiben mit einer Prozentzahl, dann stimmt deine Aussage. Denn bei der Beihilfe ist es so, dass über deinen Beihilfeanspruch als Beamter nur ein gewisser Prozentsatz deiner Krankheitskosten abgesichert ist. Die variieren nach deinem Beamtenstatus und nach deinem Familienstand zum Beispiel, der ist auch relevant. Mhm. Und bei der freien Heilfürsorge ist es wirklich so, ja, die freie Heilfürsorge übernimmt deine Krankheitskosten. Aber da natürlich auch nicht alles. Das kennen wir von der gesetzlichen Rentenversicherung. Auch wir bekommen ja nicht alles von unserer gesetzlichen Rentenversicherung übernommen. Genau.
Hast du da gerade ein typisches Beispiel, was nicht übernommen wird in der freien Heilfürsorge?
Oh, in der freien Heilfürsorge zum Beispiel die Zahnabsicherung oder so, die ist auch nicht so toll. Ne?
Also
das kannst
du
dir vorstellen, ähnlich wie in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Okay.
Die nehmen sich da nicht viel von den Leistungen her. Aber eben auf diese Prozentzahl gesehen, ne? Das ist so dieses große Thema.
Und bei vielen Beamten ist es doch 50%, oder?
Genau, also es ist so. Im Endeffekt ist diese Beihilfe entstanden dadurch, dass der Dienstherr gegenüber dem Beamten eine Fürsorgepflicht hat und eben auch dafür sorgen muss, dass sein Beamter eben gesund bleibt. Ne? Die gehen ja miteinander eine lebenslange Bindung, sage ich jetzt mal, ein.
Ja.
Dadurch, wie wir schon gesagt haben, du bist dann halt Lebzeitbeamter. Und deswegen sagt der Dienstherr, hey, pass auf, lieber Beamter, weil du dich ja auch verpflichtest, dein Leben lang für mich zu arbeiten, für mich sich zu dienen, übernimmt er eben einen Teil der Kosten im Rahmen dieser Beihilfe. Und wie hoch dieser Teil ist, das hängt eben von der Lebenssituation. Und hat er Kinder oder wenn er jetzt beim, wir sind jetzt beim Anwärter, ne, und wir gehen mal davon aus, der ist kinderlos, dann übernimmt die Beihilfe jetzt in dem Fall 50% der Kosten.
Und dazu gibt es doch bestimmt auch eine Auflistung im Extranet, oder?
Genau, richtig.
Schreiben wir bitte die Beschreibung. Extranet
auch was. Richtig, schreiben wir die Seiten-IDs in die Beschreibung rein. Und in der Praxis bedeutet es im Endeffekt, dass der Beamte, wenn er krank ist, zum Arzt geht. Also der hat kein Krankenkassenkärtchen, sondern der sagt beim Arzt im Endeffekt, hallo, ich bin Amter, ich bin beihilfeberechtigt. Und das muss der Arzt dann eben wissen, damit er die Rechnung entsprechend auch beihilfefähig formuliert. Mhm. Und dann wird er ganz normal behandelt als Patient und im Nachgang erhält er eine Post, per Post eine Rechnung. Also ähnlich wie beim Privatversicherten.
Und ich muss jetzt mal gestehen, ich gehe mal jetzt ganz gerne unvorbereitet in diese Folgen, so blöd wie es klingt, damit ich auch vielleicht die richtigen Fragen stelle für jemanden, der sich damit beschäftigen möchte. Aber jetzt haben wir gerade gesagt, 50%, das heißt, die anderen 50% muss ich ja anders absichern. Kann ich in jedem Fall in die private Krankenversicherung oder?
Wie meinst du die Frage?
Also es gibt ja keine Gehaltsgrenze, die letzten 50% noch abzusichern als Beamter.
Ah, okay. Ja, genau, richtig. Also ich muss sogar die restlichen 50% absichern. Wir haben in Deutschland eine Versicherungspflicht, was das angeht. Ah. Ich muss diese restlichen 50% absichern. Und das mache ich dann über einen Restkostentarif, nennt sich das, in der privaten Krankenversicherung. Okay.
Gut. Jetzt haben wir gerade eben schon gehabt bei der freien Heilfürsorge. Ich weiß, wir springen wieder in die Thematiken, aber da gab es sowas wie Zahnvorsorge ist nicht so toll. Wie sieht es denn aus beim stinknormalen Beamten in der Beihilfe? Gibt es da Kosten, die dann nicht über die private Krankenversicherung abgesichert sind?
Ja, also beihilfefähig ist grundsätzlich mal alles, was notwendig und der Höhe nach angemessen ist, ne? Das ist ähnlich wie in der gesetzlichen Rentenversicherung. Es gibt aber auch Kosten, die einfach von vornherein ausgeschlossen werden, ne? Also es gibt zum Beispiel, wie du gesagt hast, im Zahnersatz, gerade als in der Anwärterzeit, kriegt man im Bereich Zahnersatz teilweise gar keine Beihilfeleistung. Das macht natürlich absolut Sinn, das dann nochmal abzusichern. Aber auch Eigenanteile bei Arznei- oder Verbandmitteln. Bei Brillen gibt es auch nur eingeschränkte Leistungen. Also da macht es auf jeden Fall Sinn, sich zusätzlich nochmal abzusichern. Und neben diesem Restkostentarif, von dem wir gesprochen haben, der Restkostentarif sichert mir ja nur, wenn wir jetzt beim Anwärter ohne Kinder bleiben, meine 50% der restlichen Krankheitskosten ab, eben noch auch einen Beihilfeergänzungstarif abzuschließen. Aha. Der übernimmt dann nämlich die Kosten, die die Beihilfe nicht übernommen hat. Weil es natürlich sein kann, wenn ich jetzt, wenn wir wieder davon ausgehen, ich bin der Patient, der beim Arzt sitzt, ich kriege danach meine Rechnungen per Post nach Hause gesandt, dann schicke ich diese Rechnung ja einmal an meine Beihilfestelle, die überweist mir 50%, zieht aber gleich ab, was sie generell nicht leistet. Also wenn jetzt zum Beispiel der Anwärter zum Zahnarzt geht und hat eine Zahnersatzgeschichte, dann zieht der, überweist die Beihilfe schon gar nicht den Teil, was den Zahnersatz angeht. Und die anderen 50% kriege ich ja von meinem privaten Restkostentarif. Und damit ich dann aber, was die Beihilfe nicht geleistet hat, weil sie eben pauschal sagt, sie leistet es nicht, diese Lücke auch abgedeckt habe, mache ich einen Beihilfeergänzungstarif und der sagt, hey, auch wenn die Beihilfe nicht leistet, ich übernehme das.
Okay, aber ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gerade so passend ist, aber ich war gerade aus meiner Erfahrung beim Zahnarzt und beim Augenarzt, das war eher ein Verkaufsgespräch als, aber lassen wir das, also da ist immer einiges, was man dann halt entsprechend vielleicht nicht geleistet kriegt, aber ich denke mal, dass sich dann viele Beamte für die private Krankenversicherung entscheiden, oder? In der gesetzlichen könnte man ja auch sein, aber ist es normal, dass man dann in die private geht?
Ja, die meisten entscheiden sich für die private. Also wir haben mittlerweile auch die Möglichkeit, eine pauschale Beihilfe zu nehmen. Aber die meisten gehen in die private, weil natürlich die Absicherung da, dadurch, dass ich eben diesen Beihilfeergänzungstarif ja dann auch noch habe, natürlich besser ist als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ganz klar.
Aber wenn ich mir jetzt mal so die Lebenszeit überdenke, also irgendwann fange ich an, Staat übernimmt bei manchen Beispielen halt 50%, ich bin abgesichert. Irgendwann muss doch mal der Zeitpunkt kommen, wo ich wieder 100% abgesichert habe, oder?
Wo ich 100% abgesichert habe vom...
Von den Krankheitskosten, weil der Staat übernimmt das doch bestimmt nicht in meiner Pension, oder?
In meiner Pension steigt mein Beihilfeanspruch und dann muss ich quasi nur noch 30% über den privaten Tarif absichern.
Siehst du?
100% Beihilfe übernimmt er nie.
Okay, also siehst du, vielleicht ja ganz interessant, wenn man mal etwas unwissend hier Fragen stellt, das hat ja schon mal gepasst. Vielleicht hat sich das die eine oder andere ja vielleicht auch gefragt, aber das ist ja auch eine Entscheidung fürs Leben, so ein Tarif. Wechseln denn Beamte typischerweise? Macht man das?
Im besten Fall wechselt man natürlich nicht, weil man schon von vornherein gut beraten wurde. Und man muss sich dessen auch bewusst sein, dass es wirklich eine große Entscheidung ist. Ne? Also wichtig ist, glaube ich, da auch im Beratungsgespräch nicht nur auf die aktuelle Situation des Kunden einzugehen, sondern sich auch so ein bisschen die Lebensplanung anzuschauen. Mhm. Ne? Also wir reden ja hier davon, dass jetzt zum 1.9. die Beamten starten. Also wenn ich da jetzt einen jungen Anwärter vor mir sitzen habe, dann muss ich mit dem zwangsläufig schon auch drüber sprechen, hey, willst du eigentlich mal Kinder? Um eben auch die Leistung Punkte zu betrachten oder auch Themen wie alternative Heilmethoden. Ne? Gibt es natürlich auch Patienten, die sagen, ey, ich möchte auch viel Osteopathie, ich möchte zum Heilpraktiker. Dann muss ich natürlich schauen, ist es da abgesichert? Also es gibt grundsätzlich schon die Möglichkeit, den Versicherer zu wechseln, aber dann habe ich natürlich auch wieder eine Gesundheitsprüfung. Ja, also gut. Sollte man sich das natürlich gut überlegen. Und deswegen lieber einmal eine saubere und aufwendige Beratung machen, wo ich mir wirklich anschaue, okay, was ist mein Tarif fürs Leben, sage ich jetzt mal. Ne?
Aber was ich schon mal gehört habe, ist das Wort Anwärtertarif. Wir haben ja gerade eben gesagt, Beamtenanwärter. Ich denke mal, da sollte man dann auch auf ein bisschen mehr gucken als den günstigsten Monatsbeitrag, wenn man mal so sieht. Ist eine lebenslange Entscheidung. Und vielleicht mal kombiniert mit der Frage, was unterscheidet denn ein Anwärtertarif von einem, ja, normalen Beamtentarif? Ich nenne es jetzt mal einfach so.
Ja, die Anwärtertarife sind eben genau für die Anwärterzeit gestrickt, wo die Bezüge der Beamten natürlich auch noch entsprechend niedriger sind, die einfach noch nicht so viel Einkommen haben. Und deswegen hat man Tarife geschaffen, die günstiger sind. Die bilden halt keine Alterungsrückstellungen. Und nach der Anwärterzeit wird der Tarif dann automatisch ohne erneute Gesundheitsprüfung in einen Tarif mit Alterungsrückstellungen umgewandelt. Und der Beitrag ist dann auch entsprechend höher.
Ah, und das macht es dann auch am Anfang etwas günstiger. Okay.
Genau, richtig.
Jetzt hatten wir ja gerade eben auch schon gesagt, freie Heilfürsorge, das sind ja auch irgendwann mal Anwärter, ne? Ist ja nicht jeder gleich Polizist zum Glück, also der sich jedenfalls für diese Laufbahn entscheidet. Justizvollzugsbeamte, fallen mir noch ein, Feuerwehrbeamte. Ich glaube, das haben wir eben schon geklärt, was darunter zu verstehen ist. Das wäre sonst jetzt meine nächste Frage gewesen. Also da wird halt bis zu 100% übernommen, aber halt auch nicht alles. Eine Lücke hatten wir auch schon genannt, Zahnersatz als Beispiel. Fällt dir sonst noch etwas ein, bevor ich gleich mal meine eigentliche Frage stelle?
Also es gibt hier auch Tarife, um diese Heilfürsorgelücken, nenne ich es jetzt mal, zu schließen. Wichtig ist natürlich, dass ich mir angucken muss, habe ich denn jetzt für immer Heilfürsorge? Denn beim Polizeibeamten ist es eben je nach Bundesland so, dass er auch nur in seiner Anwärterzeit oder nur für einen bestimmten Zeitraum freie Heilfürsorge hat und dann nämlich in die Beihilfe fällt. Und wenn er dann in die Beihilfe fällt, braucht er ja die private Krankenversicherung. Deswegen ist es wichtig, dass er sich da dann auch schon in seiner Anwärterzeit absichert. Das heißt, mal angenommen, ich habe jetzt hier einen Anwärter auf Polizei, der fängt zum 1.9. in der Polizei an, kriegt jetzt erstmal freie Heilfürsorge. Dann ist es für mich als Makler wichtig, mir anzuschauen, okay, möchte der diese Heilfürsorgelücke schließen oder sagt er, hey, die paar Jahre, das stört mich jetzt nicht, dass mein Versicherungsschutz da ähnlich der gesetzlichen Rentenversicherung ist. Mhm. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich muss schauen, wann kriegt der Kerl denn dann Beihilfe? Und mache ich jetzt vielleicht mit ihm gleich eine Anwartschaftsversicherung? Denn ich weiß ja nicht, was in diesen paar Jahren passiert. Und wenn er dann in die private, seinen privaten Restkostentarif braucht, habe ich eine Gesundheitsprüfung. Deswegen macht es natürlich Sinn, eine Anwartschaftsversicherung abzuschließen in der Heilfürsorgezeit.
Kannst du mir Anwartschaftsversicherung nochmal in ein, zwei Sätzen ganz kurz zusammenfassen?
Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen einer großen und einer kleinen Anwartschaftsversicherung und im Endeffekt kann ich mir eine Anwartschaft vorstellen wie einen Gefrierschrank, in den ich einfach meinen Gesundheitszustand reinpacke, meinen aktuellen. Das heißt, der Anwärter zum 1.9. sitzt vor mir, füllt mit mir einen Gesundheitsbogen aus und diesen Gesundheitszustand, den friere ich ein und packe ihn dann aus, wenn ich meine private Versicherung abschließe. Und die kleine Anwartschaft, die friert eben nur den Gesundheitszustand ein. Mhm. Und die große Anwartschaft, die gefriert auch das Eintrittsalter mit ein.
Also dann wird es ein bisschen günstiger. Aber was ist denn, wenn ich das nicht mache? Also dann bleibt doch eigentlich im schlimmsten Fall nur noch der Weg später in die gesetzliche, oder? Wenn mich denn keiner haben möchte?
Genau, wenn mich dann keiner haben möchte. Die Problematik gibt es ja doch immer wieder. Da haben wir aber auch noch mal so ein kleines Hintertürchen. Und zwar gibt es da die sogenannte Öffnungsklausel in der privaten Krankenversicherung. Denn es ist ja so, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben eine Versicherungspflicht. Der Beamte muss sich ja krankenversichern. Und deshalb kann natürlich jetzt, muss ja irgendwie die Möglichkeit gegeben werden, dass er in diesen Restkostentarif reinkommt. Und dann gibt es diese Öffnungsklausel. Da kannst du dann quasi in einen Tarif rein, auch wenn du gesundheitlich angeschlagen bist. Gibt aber auch nur gewisse Versicherer, die da mitmachen. Das macht natürlich auch nicht jeder. Und dann kannst du eben rein, ohne dass du einen Leistungsausschluss bekommst, ohne dass du einen Risikozuschlag höher 30% bekommst. Aber es ist eben diese Versicherungspflicht gewahrt. Ne?
Aber das geht doch bestimmt nicht über die gesamte Laufzeit. Da muss es doch irgendwelche Fristen oder so geben, oder?
Ja, da gibt es Fristen. Wir haben eine Infoseite dazu. Das ist die 17538. Die schreibst du bestimmt aber hoffentlich nochmal in die Info mit rein.
Ja, natürlich.
Genau, da stehen alle Fristen drinnen. Da gibt es auch eine Broschüre, wo alles nochmal aufgelistet ist, welcher Versicherer macht mit, welche Fristen müssen eingehalten werden. Kann ich überhaupt mitmachen, aber generell kann man sagen, man hat so eine Frist von 6 Monaten nach der Verbeamtung.
Okay. Aber bin und ich denn da?
Da muss ich noch dazu sagen, ganz wichtig, ja. Nicht alle Anwärtertarife machen da mit. Ne? Also du kannst, nur weil jetzt der Versicherer, der in der Öffnungsklausel mitmacht, heißt es nicht pauschal, dass du dort auch dann einen Anwärtertarif abschließen kannst. Da haben wir aber auch eine Übersicht drin, da gehen wir dann auch, glaube ich, gleich nochmal drauf ein.
Okay, gibt es denn da irgendwelche Einschränkungen bei so einer Öffnungsklausel? Das klingt ja schon ziemlich offen, ne? Und was ist denn eigentlich, wenn ich schon 3-mal abgelehnt wurde? Das kriegt doch der Versicherer auch mit, oder?
Richtig, also Öffnungsklausel kann ich genau ein einziges Mal ziehen.
Ah, ja.
Das heißt, ich habe ein Ticket, kann das nur einmal ziehen. Vorher gestellte Anträge zählen auch. Also nicht erst Anträge stellen, sehen, oh Mist, ich habe eine Ablehnung und ziehe dann die Öffnungsklausel. Wenn ich den Kunden vor mir habe und es kristallisiert sich raus, oh, könnte schwierig werden, dann bitte keine Anträge stellen, sondern immer mit anonymen Risikovoranfragen arbeiten. Und wenn ich dann feststelle, boah, ich kriege den einfach nicht unter, dann über die Öffnungsaktion gehen.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, okay.
Ja.
Also wenn da was ist, was ja heutzutage auch normal ist, ne? Also jetzt nichts gegen diese Generation, war ja meine auch schon so, aber es kommen ja nun mal Krankheiten durch Beruf und so weiter dazu, durch Stress. Also unbedingt darauf achten, dass ihr da das nur einmalig zieht.
Genau.
Du, mir fällt gerade noch ein weiteres Thema ein. Was ist eigentlich mit Pflege? So blöd, wie es klingt. Also junge Beamte und ihre Familie, was ist denn da? Welche Folgen kann das haben? Pflegebedürftigkeit, also sowohl für die jungen Beamtinnen und Beamten selber, als auch für die Familie, wie gesagt.
Ja, auch im Pflegefall muss der Beamte natürlich abgesichert werden. Der hat auch da eine Versicherungspflicht. Der muss eine Pflegepflichtversicherung mit abschließen. Aber auch die ist natürlich analog uns gesetzlich Versicherten nur beschränkt ausreichend. Ne? Also auch da werden Lücken bleiben. Und der große Punkt beim Beamten ist natürlich auch, dass er in der Regel keine Sozialhilfe beantragen kann. Und das ist ja, das hören wir ja in den Pflegefällen öfter, dass es notwendig ist, wenn dann die Verwandtschaft oder ich sag mal die Angehörigen das auch nicht mehr leisten können, dann muss halt Sozialhilfe beantragt werden. Die Möglichkeit hat der Beamte nicht. Mhm. Drum ist es im Grunde genommen auch wichtig, dass er sich da natürlich auch nochmal zusätzlich absichert. Auch der ist natürlich nicht geschützt vor einer Pflegebedürftigkeit.
Und was ist mit Krankenhaustagegeld? Muss ich da noch was machen oder bin ich da gut abgesichert?
Auch da kommt es auf den Dienstherrn an, da haben wir auch eine Übersicht im Extranet, da gibt es Bundesländer, da muss zugezahlt werden vom Beamten und dann macht es natürlich sicher. Aber bei uns auf der Extranet-Seite sieht man genau, welche Höhe an Krankenhaustagegeld man bei welchem Bundesland absichern sollte.
Da steht ja alles drin, das ist ja mal wieder beeindruckend. Okay, aber bleiben wir mal beim Anwärter und wir haben jetzt über Kranken- und Pflege geredet, aber was mich natürlich auch immer wieder interessiert, ja, ist BU, aber so richtig BU gibt es ja im Beamtentum gar nicht, oder? Also da gibt es ja die Dienstunfähigkeit.
Genau, richtig. Ja, es ist ja nach wie vor, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, dieser Irrglaube, dass wir einfach als Beamte top abgesichert sind und uns nichts kümmern müssen. Der Dienstherr regelt es schon, aber das ist Quatsch. Also der Beamte braucht auch im Falle des Verlustes der Arbeitskraftabsicherung einen Schutz. In dem Fall ist es eben die Dienstunfähigkeit, weil er nicht berufsunfähig wird, sondern dienstunfähig. Und das unterscheidet sich im Endeffekt dahin, dass er vom Dienstherrn in den Ruhestand versetzt wird. Und wenn ich jetzt eine Dienstunfähigkeitsversicherung habe oder eine BU mit Dienstunfähigkeitsklausel, dann ist es im Endeffekt so, dass diese klassischen BU-Auslöser, 50%, 6 Monate und so, komplett irrelevant sind. Es geht nur darum, hat mich der Dienstherr in den Ruhestand versetzt wegen Dienstunfähigkeit. Und dieses gesamte Verfahren der Prüfung liegt beim Dienstherrn.
Ah, okay, und das wird sich höchstwahrscheinlich nicht an die Versicherungsbedingungen von AXA oder Allianz halten, denke ich mal.
Genau.
Was ist denn so, Kannst du das aber ein bisschen greifbarer machen, so den Unterschied zwischen Berufs- und Dienstunfähigkeit, vielleicht auch mit einem Beispiel oder so?
Ja, also der Beamte, wie gesagt, der wird dienstunfähig. Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt einen Polizeibeamten. Gerade bei der Polizei ist es so, dass hier auch nochmal eine spezielle Dienstunfähigkeit greift, denn der muss an jedem Ort zu jeder Zeit einsatzbereit sein, der Polizist. Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, der verletzt sich irgendwie die rechte Hand, hat seinen Zeigefinger verletzt, hat er langfristig Einschränkungen, dann kann der seine Dienstwaffe nicht mehr verwenden. Somit ist der Polizist speziell dienstunfähig und kann seinen Job in der Art und Weise nicht mehr ausführen. Und dann guckt sich der Dienstherr an, kann ich den anderweitig irgendwo einsetzen? Mhm. Kann der denn was anderes machen? Habe ich denn da auch überhaupt freie Stellen? Also es ist ein relativ langes Verfahren, dieses Prüfungsverfahren. Und wenn das dann alles geprüft wurde, entscheidet der Dienstherr, okay, spreche ich ihn entweder teildienstunfähig oder sage ich, er ist komplett dienstunfähig und ich versetze ihn in den Ruhestand. Und dann bekommt er ein Ruhegehalt, je nach Beamtenstatus. Ne? Der Beamte auf Widerruf zum Beispiel erhält es nicht, der Anwärter. Und hat dann aber natürlich eine enorme Versorgungslücke.
Ja, ja. Und
die muss er dann absichern.
Kann man sagen, wie hoch die ist? Wenn ich jetzt als Beamter auf Probe meinetwegen oder Beamtenanwärter ganz früh auf Dienstunfähigkeit attestiert werde von meinem Dienstherrn?
Also jetzt als Beamter auf Widerruf habe ich eine komplette Lücke, weil ich keine Ansprüche habe. Ich werde aus dem Dienst entlassen.
Okay.
Genau. Aber später kann ich maximal 70% meiner Bezüge erhalten. Da muss ich aber schon sehr lange im Dienst sein. Ne? Und es sind auch nicht alle Bezüge ruhegehaltsfähig, nennt sich das. Ne? Also das ist ja auch das Irre und Wirre beim Beamten, dass er ja verschiedene Arten von Bezügen bekommt, aber die nicht alle mit reingerechnet werden. Also es ist sehr kompliziert. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass er sich da absichert. Und als Beamtenanwärter sind die Tarife oft so gestrickt, dass ich am Anfang einfach eine höhere Rente in meinem Tarif abgesichert habe, weil ja meine Versorgungslücke höher ist.
Ah, ja.
Und diese Rente wird dann geringer mit der Zeit, weil ja mein Versorgungsanspruch durch den Dienstherrn steigt. Ne? Das sind dann Tarife, die sich im Laufe der Zeit verändern, die dann am Anfang auch günstiger sind.
Jetzt fällt mir gerade noch eine Sache ein. Man guckt sich ja manchmal Kolleginnen und Kollegen im FEMA-TV an, einfach weil sie es gut machen und man guckt, ob man sich da was abhören kann. Und da habe ich letztens den Andreas Jäger gesehen, auch über Beamte. Und der hat was gesagt von einer unechten und einer echten Dienstunfähigkeitsklausel bei Versicherern. Kannst du mir dazu was sagen?
Ja, da geht es darum, wir hatten vorhin drüber gesprochen, dass eben der Dienstherr prüft. Ob ich dienstunfähig bin oder nicht und mich dann in den Ruhestand versetzt. Und bei der Unechten und bei der Echten geht es darum, erkennt mein BU mit DU-Klauselversicherer an dieses bloße Verfahren des Dienstherrn oder will der doch noch mitprüfen?
Ach.
Das ist so ganz grob gesagt. Da haben wir auch eine Übersicht auf einer Extranet-Seite, natürlich haben wir da eine Übersicht, wo nochmal ganz klar die Echte und die Unechte gegenübergestellt werden.
Okay, dann bleibt für mich noch ein Thema übrig. Pension. Man unterstellt ja immer, die kriegen so viel Geld. Und ich glaube, das stimmt auch so im gewissen Rahmen. Aber reicht das aus oder zusätzliche private Altersvorsorge? Ist das ein Thema bei jungen Beamten?
Ich sage, es ist ein Thema, weil genau dieser Irrglaube eben, von dem du auch gerade gesprochen hast, definitiv da ist. Es reicht ja alles beim Beamten. Ich habe tatsächlich über die Frage heute nochmal nachgedacht. Und ich finde, wenn ich dir, also wir machen mal ein plakatives Beispiel. Ich gebe dir jetzt jeden Monat 2000 Euro mehr. Und in 10 Jahren sage ich, nee, die 2000 Euro gibst du
ja.
Dann hast du doch auch eine Versorgungslücke,
ja,
weil du 10 Jahre lang dran gewohnt hast, 2000 Euro mehr zu haben. Und so ist es beim Beamten auch. Er wird nie, auch im Ruhestand nie oder in der Pension nie seine 100% der Dienstbezüge erhalten. Das heißt, ganz automatisch ergibt sich eine Versorgungslücke. Deswegen ja, auch der muss sich absichern.
Auch wenn sein Problem vielleicht nicht so groß ist wie das von stinknormalen Angestellten.
Ganz genau, richtig.
So kann man es sagen. Okay, dann würde ich dich doch nochmal bitten, mal eben so aus dem, was wir eben so hatten. Ich will es eigentlich nicht so negativ formulieren, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Also was sind denn aus deiner Sicht die drei häufigsten Fehler, die man machen könnte, wenn ich jetzt so einen Beamtenanwärter vor mir hätte und ihn zur Versicherung beraten möchte?
Der allergrößte Fehler ist eben genau diesem Irrglauben zu folgen. Der Dienstherr wird mich schon absichern, ich bin vollumfänglich abgesichert.
Mhm.
Das sollte man im besten Fall schon in der Anwärterzeit sofort ablegen. Das wäre für mich so der erste große Fehler. Dann glaube ich, ist es wichtig, im Bereich der Krankenversicherung auch einfach dran zu denken, das ist ein langfristiger Vertrag, sich dann wirklich, wie ich schon gesagt habe, ganz bewusst hinsetzen und überlegen, was hat man vor im Leben, welche Bereiche sind für mich vielleicht heute noch nicht relevant, aber in ein paar Jahren. Also da wirklich auch an die Zukunft denken. Und der dritte Fehler ist, glaube ich, ein bisschen so die Konsequenz aus den ersten beiden Fehlern, nämlich einfach am falschen Ende zu sparen, weil ich glaube, ich brauche es nicht oder weil ich glaube, wer weiß denn, was übermorgen ist, so nach dem Motto, ne? Ich glaube, das wären so die Fehler, die ich da sehe.
Und für die Beratung gibt es dann, wie wir eben schon gehört haben, eine Menge im Extranet, also sowohl zum Nachlesen als auch zum Rausgeben. Aber ich würde mal sagen, fällt dir irgendwie so ein Highlight aus dem Extranet an, was man so zum Beratungsgespräch mitbringen kann?
Auf jeden Fall unsere Broschüren. Finde ich immer toll, um den Kunden einfach nochmal die Dinge näher zu erläutern und generell sich vorher einfach im Extranet informieren. Also der Beamtenbereich, der wird aktuell auch einfach immer mehr ausgebaut. Den habe ich jetzt noch nicht so lange inne. Da arbeiten wir natürlich stetig dran und einfach vorher informieren. Auch so ein bisschen sich die Begrifflichkeiten vorher anschauen, ne? Weil wir schon mitbekommen haben, wir reden hier nicht über einen Arbeitgeber, sondern über einen Dienstherrn. Wir reden nicht über die Rente, sondern über die Pension. Das wäre auch wichtig, dass man einfach, ich sag jetzt mal, den Beamten-Sprech so ein bisschen drauf hat auch.
Okay, klingt gut. Du Lisa, vielen Dank mal wieder für deine Zeit.
Ich danke dir.
Wie gesagt, die Webcodes für alles, was Lisa eben so an Tipps aus dem Extranet hatte, findet ihr in der Beschreibung von diesem Podcast. Und ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge hier bei FEMA Talk.